attention.
Nova Stofsten San. En Etzelis Dragon, en Tupfel Dijon, oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Wir müssen, mein lieber Einkommen, oder wir sollten, wir müssen nicht, aber wir könnten und wir sollten über Männer in ihren besten Jahren reden, die mit dem Alter Gewicht verlieren und dann ganz, ganz mächtige Konturen haben. Gute Konturen, möchte ich sagen, in der Halsgegend. Und du ahnst nicht, mit wem ich jetzt mal All-In gehen würde.
Wie könnte ich jetzt nur den Namen Mehmet Scholl sagen?
Ja, falsch geraten.
Ich
gehe nämlich All-In mal mit Jürgen Klopp. Hast du mal gesehen, wie schmal Jürgen Klopp letztens geworden ist? Also er ist jetzt vorgestellt worden bei Red Bull. Nicht, dass er davor irgendwie mopsig gewesen wäre, aber ich glaube, der hat eine Saftkur gemacht über mehrere Wochen. Crazy.
Vielleicht hat er einen Personal Trainer.
Vielleicht.
Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob er Muskeln zu oder Fett abgelegt hat.
Nein, ich habe ihn auch vor ein paar Wochen nicht, oder die letzten drei Wochen, sagen wir mal, immer mal wieder auf Fotos gesehen und dachte, das wären Fotomontagen, weil das Gesicht so schmal ist. Aber offenbar ist es himself gewesen. Das ist crazy.
Verrückt.
Ja. Absolut crazy. Aber du hast Mehmet Scholl erwähnt. Bist du schon durch mit der Doku?
Ja, klar. Absolut, absolute Empfehlung. Ja. Da wir schon jetzt das Thema ansprechen, die FC Hollywood Doku-Serie in der ZDF-Mediathek oder auch ZDF im linearen Programm, aber keine Ahnung, wann das da so abends versteckt wird. Aber absolute Empfehlung aus meiner Sicht. Sind eben auch ganz viele Geschichten, die man schon wieder völlig verdrängt hat, weil es ist ja dann doch eine Weile her.
Aber you had to live in this time, damit man es wirklich, es war ja wirklich so, jeden Tag war irgendwas los und wenn man diese Dokumentation jetzt anschaut, eben in der ZDF-Mediathek, dann war das ja auch gewollt von den Bayern, dass wirklich jeden Tag was los ist, bis man dann draufgekommen ist, hoppla, das hat ja auch irgendwie eine Schattenseite.
Die Geister, die man rief oder so ähnlich, oder die Büchse der Pandora oder was es da nicht alles für Plattitüden, Floskeln, aber dann doch eben am Ende Wahrheiten gibt, die das Ganze erklären würden, das Phänomen auch, ist ja auch top natürlich, dass das genauso aufgedeckt oder aufgeklärt wird, wie das entstanden ist und dann eben auch erzählt wird vom damaligen und längstjährigen ist man versucht zu superlativieren. Ja?
Ja.
Hörwig, dem Pressesprecher der Bayern, dessen Ende bei den Bayern aus meiner Sicht immer noch nicht so ganz geklärt ist, warum da dann plötzlich das auskam, aber das ist dann vielleicht wieder eine andere Geschichte. Aber der erzählt das ja auch super offen und genau, wie es dann eben ist. Und dann eben diese Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon ansprechen darf, mein lieber Jens, oder ob du noch andere Geschichten vorher reinpacken willst, mit dieser Freundschaft in An- und Abführung Lothar Matthäus zu dem doch recht klassisch schmierigen österreichischen Bild-Chefreporter. Also gibt es mehr Klischee? Kann man in einem Menschen mehr Klischee leben, als er das tut? Ich weiß es nicht. Ist ja auch von Holger Gerz so wunderbar beschrieben in der Süddeutschen, als er da diese Serie quasi kritisiert.
Schmackhaft macht, weil Holger hat es ja auch
muss ja nicht immer böse. Kritik muss ja nicht immer böse sein. Aber eben so ein bisschen unter die Lupe nimmt und beschreibt und wie das eben da auch war. Und es ist noch viel mehr, als man sich das zunächst vorstellen würde.
Es ist extrem unterhaltsam. Wie gesagt, you had to live in this time. Und da war gerade die Zeit, wo ich nach München gekommen bin, nämlich 1993 habe ich erstens meine Zelte in München. Bin also mitten in diese Periode reingekommen. Also wenn wir über schlankere, ältere Männer sprechen, fällt Andy Herzog nicht in diese Kategorie. Aber der von dir angesprochene Mehmet Scholl und natürlich auch Lothar Matthäus. Und ich habe dich gebeten, du hättest das gemacht, aber ich kann es jetzt auch
natürlich,
sagen.
Natürlich, EM96 ohne Lothar. Daran soll ich dich erinnern.
Ja, weil ich konnte mich nicht erinnern. Es war dann natürlich jetzt, wo ich diese Doku sehe, war es natürlich ganz klar die EM von Matthias Sammer. und meinetwegen Jürgen Klinsmann, aber ich, wann ist Lothar zurückgekommen? War Lothar 98, war er wieder dabei, oder? Bei der WM.
Du weißt schon, dass du hier mit mir sprichst.
Also 2000 unter Erich Ribbeck war dabei. Das weiß ich, weil das war dieses absolute Debakel. WM-Kader Deutschland.
Also ich weiß, er war 90 dabei.
Okay,
gut. Das krieg ich auf alle Fälle hin. 96, das hätte ich jetzt spontan auch nicht mehr so ganz hingekriegt. Gerade auch dann diese...
Lothar Matthäus war dabei, 98, natürlich. Das Aus gegen Bulgarien.
Ja, okay. Aber es war jetzt in dem Sinne kein Hinterhalt, aber es war eine Verschwörung sozusagen dagegen ihn. Berti Vogts war... Man hätte Berti Vogts auch fast nichts anderes zugetraut, in gewisser Weise.
Moment.
Ja, bitte.
Schiebst du das wirklich auf Berti Vogts?
Die Kommunikation in diesem...
Ja, das schon. Die Kommunikation
in dieser Hinsicht ist sicherlich seine, fände ich schon dann seine Pflicht, dass er... ich meine, man würde jetzt vielleicht nicht irgendeinem Spieler, der mal 5 Minuten eingewechselt wurde oder sowas, das irgendwie erklären, aber einer, der wirklich der Weltmeister war, der Stammspieler war, der Kapitän war und so weiter, war doch Kapitän auch von der Nationalmannschaft, ne, würde ich jetzt behaupten.
Ja.
Dem glaube ich, sollte man das schon erklären.
So, meine ganz große, ich habe viele große Fragen. Schaut es euch bitte an, vielleicht habt ihr dieselben Fragen. Nicht nur die gleichen, sondern
die Fragen schon vor der Ausstrahlung.
Genau.
Ist so.
Wie kann nach all dem, was man da gesehen hat in dieser Dokumentation, ich weiß nicht, ob Uli Hoeneß damals noch verantwortlich war dafür, aber ich glaube schon, wie kann Uli Hoeneß, der ja alles weiß und noch wahrscheinlich 10-mal mehr, als man in dieser Dokumentation sieht, übrigens, dass Uli Hoeneß nicht vorkommt, auch ein bisschen komisch, also zumindest jetzt nicht hier als direkter Gesprächspartner, sondern nur in historischen Interviews, aber wie kann der FC Bayern dann irgendwann auf die Idee kommen, Jürgen Klinsmann als Cheftrainer zu beschäftigen? Weil wenn jemand schlecht wegkommt, finde ich, in dieser Doku, dann ist es Jürgen Klinsmann.
Ich finde, Lothar Matthäus kommt auch nicht irgendwie auch nicht so brillant weg, finde ich.
Findest du?
Ja, weil letztendlich bleibt ja doch der Generalverdacht, er ist der Maulwurf. So ein bisschen, auch wenn das relativiert wird und gesagt wird, ja, die anderen haben ihm auch, also dem Journalisten in der Abführung, auch viel gesteckt, weil sie dann wussten, dass jeder denkt, das wäre der Lothar. Und er hat ja, finde ich, ein sehr ganz wichtiges Wort gesagt. Also der, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Der österreichische Blunzi, oder?
Ungefähr so. Wenn er nicht wirklich Blunzi heißt, dann müsste er Blunzi heißen, so wie er ist. Ja.
Nee, ich glaube, irgendwie so sein Spitzname, so ähnlich zumindest. Der sagt, also er hat ihm nie interner, wobei es wird ja sehr gerne dann von Internas gesprochen, in diesem Zusammenhang, auch in der Doku, gesteckt. Und dann sagt er aber offiziell.
Ja, okay.
Und damit ist das doch, ja, aber inoffiziell irgendwie schon, oder wie, da fehlt dann vielleicht eben auch so ein bisschen die Nachfrage. Also es ist so ganz aufgelöst ist es nicht. Es ist auf alle Fälle auch so, dass irgendwie auch nicht so ganz aufgelöst wird, was war denn jetzt das Problem von Lothar und Klinsi? Die haben sich nicht gemocht, wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Aber bedeutete das dann auf dem Feld, dass der eine zum anderen auch nicht gepasst hat? Oder, also passen im Sinne von dem Ball zuspielen? Oder wie war das, wie hat sich das jetzt dann tatsächlich geäußert? Oder haben die sich gegenseitig abgegrätscht oder sowas? Weißt du, das hätte ich gerne noch so ein bisschen vielleicht direkter gehabt, wie sich das geäußert hat. Aber ich finde, es kommen beide eigentlich jetzt nicht so besonders weg. Klar, Lothar ist vielleicht so das Opfer dieser Intrige rund um die Nationalmannschaft, aber es ging ja da vor allem um den FC Bayern. Und entsprechend finde ich, dass eben auch Lothar derjenige ist, der alles genutzt hat, um Öffentlichkeit zu haben, der mit seiner Lolita dazu irgendwie Deutschlands bestes Baby oder keine, so hieß es natürlich nicht, aber so sinngemäß gegangen ist und diese Show und bei Wetten das und keine Ahnung, auch übrigens schrecklich, ne, wie schmierig. Egal von wem die Anmoderationen da oftmals waren für diesen Sendung. Ganz, ganz schlimm.
Wolfgang Lippert aus der Tiefe des Raums, glaube ich. So geht's los. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ist auch nicht, ist auch besser so, wenn man das, glaube ich, verdrängt in manchen Fällen. Also der hat sich da so reingedrängt und Jürgen Klinsmann bekommt da den eher so diesen Platz des Intellektuellen und des Denkers, den er dann im weiteren Leben nicht so weitergeführt hat. Ne? Also gerade auch, wenn man dann seine Big City Club Geschichte bei der Hertha nimmt oder so. Es ist auf alle Fälle höchst amüsant und interessant. Und also mich würde es interessieren, wenn wir jetzt so eine Umfrage machen würden, wer kommt besser weg? Aber ich glaube, es ist minimal vielleicht Lothar, aber ich glaube auch nicht so direkt und brutal.
Naja, aber erstens mal konnte ich mich auch nicht daran erinnern, dass Giovanni Trapattoni zweimal Bayern-Trainer war. Ja. Und ich habe dir auch geschrieben, ich habe Thomas Strunz im ersten Moment nicht erkannt. In der ersten Einstellung, wo Thomas Strunz ins Bild kommt, ich glaube, er hat eine Brille auf, die er dann abnimmt. Und dann, wenn man natürlich weiß, es ist Strunz, dann hat man ihn erkannt. Also Markus Babbel gibt es nur mit Hut. Also es ist ganz, ganz spannend und lustig, alles miteinander. Und ich meine, damals die Saison, als Herzog gekommen ist, Sforza ist gekommen. Das waren damals, okay, in England wird niemand gedacht am Wahnsinn. Die Bayern kaufen jetzt auch noch Ciriaco Sforza. Aber das war natürlich schon eine Mannschaft mit Jean-Pierre Papin, die besonders war. Oder war Papin davor? Der ist, glaube ich, 94 gekommen. Oh, ganz gefährliches Halbwissen.
Ganz, ganz gefährlich. Wir haben jetzt auch nicht die Möglichkeit, das zu recherchieren. Aber wenn es darum geht, wer altert gut, in anderen Abführungen, wenn wir beide, und wir beide nicht. Könnte sich da ein Urteil erlauben, wer gut altert und wer nicht. Da kommt Stefan Effenberg nicht gut weg. Ich glaube,
Ich bin noch nicht bei Effenberg angekommen. Ich freue mich schon. Ich bin heute Abend fertig.
Das muss man mal ganz klar festhalten. Und ich habe dir ja geschrieben, ich weiß nicht, ob meine Interpunktion da komplett richtig war in dem Satz, den ich dir geschrieben habe. Ich habe versucht, ihn sehr kompliziert auszuführen. Aber er scheint in denselben Topf mit Zaubertrank gefallen zu sein wie Boris Becker. Okay. Also für mich sind die beiden Gesichtszwillinge fast schon.
Ja, aber Boris Becker jetzt natürlich in Topform. Wenn man jetzt sieht, wie...
Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich muss gestehen, jetzt bei den Australian Open, sollte er da Experte sein, das ist mir bislang entgangen.
Na, er ist Experte dort mit deinem Lieblingskommentator Matze Stach und also Boris sieht so aus. Er hat halt leider dieses Problem mit dem Knöchel nach wie vor, hat sicherlich auch andere gesundheitliche Probleme, aber ich glaube, der Knöchel ist das Schlimmste, weshalb er nicht mehr Tennis spielen kann, so wie er es gerne möchte, aber also vom Gesicht her top fit.
Top. Okay, dann hatte er da seine Phase.
Ja, genau.
Insofern kommt der Effe vielleicht auch wieder raus. Aber grundsätzlich, was ich noch ansprechen möchte, was gerade da eben so ein Thema ist und was mir auch im Alltag ständig begegnet, welche Motivation hat ein Sportler tatsächlich Freundschaft mit einem Journalisten zu schließen?
Naja,
die Motivation des Journalisten ist grundsätzlich klar. A, es geht für ganz viele darum, zu zeigen, hey, ich bin ganz dicht dran und ich kriege da auch meine Infos und so weiter und ich bin da einer von denen und ich bin dicht und hey, Buddy und Zeug und Zeug. Aber so als Spieler, klar, wenn ich vielleicht irgendwie manchmal so meinen Marktwert und hier das ein bisschen lancieren und so, sind die Sportler aber im Regelfall ja nicht ganz so geschickt, das zu machen. Aber welche Motivation siehst du?
Na, genau das Letzte, was du gesagt hast. Wenn ich jetzt Fabrizio Romano sehe, auf den ich gerade zu sprechen kommen wollte, weil er A vermeldet hat, dass offenbar City und Marmoush, dass das klar ist. Und dass aber andererseits auch, er hat Max Eberl, glaube ich, nur zitiert, wo Max Eberl sagt, na eigentlich, ein Nkunku ist kompliziert. Eigentlich haben wir auf dieser Position, aber im Winter machen wir vielleicht doch nichts mehr. Das ist es genau. Also die sind da so eng mit den Agenten zumindest, dass die den Marktwert testen und den Marktwert dann vielleicht mal auch ein kleines bisschen hochtreiben. Wer weiß, ja, wenn irgendjemand liest, ein Nkunku zu den Bayern bei Fabrizio Romano, dem alle trauen, dem Mann, dem alle Fußballfans trauen, oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich folge ihm noch nicht so lange, aber es ist dann schon manchmal interessant in Transferszeiten, wo er wirklich was zu tun hat und dann, wenn es dann Dezember ist, wo keine Transfers geleistet oder getätigt werden können, dann geht es plötzlich nur darum, wessen Vertrag wie lange noch läuft und warum der noch nicht verlängert wurde. Aber dieses Lancieren über einen Journalisten, der natürlich jetzt ein eine ganz andere Reichweite hat. Das sehe ich schon, warum das Sinn machen könnte, dass ich meinen eigenen Marktwert A teste und B in die Höhe treibe.
Aber das ist dann für mich eher Aufgabe eines Agenten, dass ich da tatsächlich dann als Spieler dem Journalisten auch meine Nummer gebe und der mich dann vielleicht ständig anruft und sagt, du sage mal, wie ist denn da jetzt die Stimmung bei euch oder sag mal, du hast doch mit dem damals zusammengespielt, wie schätzen den einen oder sowas. Ist denen wirklich so langweilig? Haben die keine anderen Freunde, als dass sie da drauf angewiesen sind, das zu machen? Eben gerade mit dieser Gefahr, in die ja Lothar Matthäus da, und das glaube ich tatsächlich, völlig reingetappt ist und die er völlig unterschätzt hat, dass man dann eben auch Dinge erzählt, die man eigentlich besser nicht erzählt hätte und Sachen rauslässt, die einem mehr schaden als nützen. Und das finde ich schon immer sehr, also A, finde ich es natürlich,
du findest es unverständlich, aber auch, ja, unverständlich.
Auch sehr unverständlich, ja. Mhm. Und in der heutigen Zeit vielleicht natürlich noch mehr als damals, weil heute ja gerade mit Agenten man schon annehmen würde, dass der Spieler eben auch so ein klein wenig eine Medienschulung in An- und Abführung kriegt, was vielleicht mal nur so ein Satz ist. Aber das Erstaunliche oder Erschreckende ist ja, dass Agenten oftmals in Bereichen, wo man denkt, der nimmt doch da sicherlich Einfluss auf den Spieler da völlig frei lassen und sich da um viele Dinge überhaupt nicht kümmern, was man auch nicht nachvollziehen kann. Also gerade in der Geschichte damals mit Reus und dass er keinen Führerschein hatte, da hatte ich oder hatten wir mal Gelegenheit, mit seiner Agentur und seinem Agenten zu sprechen, der da gemeint hat, also das war für mich nie Thema, da mal nachzufragen oder da irgendwie was versuchen zu herauszufinden oder so.
Ja. Das ist verrückt. Ja, also gut,
das ist wirklich verrückt.
Naja, gut, aber sagen wir mal so, wenn jetzt irgendein halb bekannter Bundesligaspieler bei mir anrufen würde, sagen, Holber, magst du mein Agent sein? Sag ich, naja, meinetwegen. Dann gehe ich da natürlich davon aus, dass ein erwachsener Mann einen Führerschein hat. Vielleicht gehe ich falsch davon aus, aber vielleicht hat wirklich der Agent von Reus damals, oder du meinst, wie er dann die Situation gehandelt hat.
Ja gut, da war dann sicherlich das Kind schon im Brunnen, aber es kommt ja auch immer drauf an, klar, wenn der jetzt 24 ist und der kommt mit seinem Ferrari vorgefahren, da wirst du höchstens sagen, meins ist sicher, aber schönes Auto, ja?
Aber wenn dann wirst du sagen, schau bitte die FC Bayern-Doku an und schau, was das offene VW Käfer Cabrio für Jürgen Klinsmann bewirkt hat. Die Menschen haben ihn geliebt wegen dieses Autos. Spoiler Alert, aber es kommt, glaube ich, relativ früh in der Serie.
Es kommt und mich hat das noch nie so angemacht, aber eine andere Sache. Aber wenn du jetzt einen Spieler, du nimmst ihn ja normalerweise, weil sonst kriegst du ja diese Nähe gar nicht mehr, du musst ihn ja ganz, ganz früh schon unter Vertrag nehmen. Am besten eben mit 16, 17 oder irgendwie sowas. Und wenn er dann morgen mit so einem Auto vor der Tür steht, dann
stellt
sich ja vielleicht schon mal eine Frage.
Ja,
ja. Ja, nicht, nee, nee, da darf er das Auto fahren, aber wenn du nie gehört hast, dass er jetzt Führerschein macht oder irgendwie so.
Ja, das ist klar. Übrigens erstaunlich.
Sag ich jetzt mal kurz.
Sag einfach mal so, erstaunlich viele Tennisspieler haben keinen Führerschein. Holger Rune hat ja zweimal das Turnier in München gewonnen, hat zweimal dafür einen sehr, sehr schicken Wagen aus anständiger bayerischer Fertigung bekommen, kann ihn aber nicht selbst fahren, weil er, glaube ich, immer noch keinen Führerschein hat. Und Elena Rybakina hat im vergangenen Jahr den nach dieser Automarke benannten Tennis-Grand Prix in Stuttgart gewonnen und hat erst jetzt begonnen, Fahrstunden zu nehmen, weil sie auch keinen Führerschein hat. Erstaunlich gewissermaßen, aber klar, die kommen in fremde Städte. Es gibt überall einen Fahrservice, wenn man mal einigermaßen gut ist. Wozu brauche ich selbst einen Führerschein? Außer ich stehe aufs Autofahren.
Ja, und wann, also finde ich zumindest gerade bei Tennisspielern, wann hat man denn wirklich mal Gelegenheit?
Gar nicht.
Zu Hause zu sein und zur örtlichen Fahrschule zu gehen und zu sagen, ich würde jetzt übrigens anfangen. Und du weißt ja selbst, du musst, also gut, es gibt ja diese Blitzkurse mittlerweile, die dann eine Woche, zwei Wochen, also jetzt in Deutschland, gut, das mag in anderen Ländern, in den USA ist es sicherlich einfach, da an den Führerschein ranzukommen, aber und in anderen Ländern ist es sicherlich anders auch, aber jetzt gerade, wenn du jetzt überlegst, als deutscher Tennisprofi, A, wohnst du im Ausland, B, wenn du dann das hier in Deutschland machen würdest, dann bräuchtest du da eben zwei Wochen oder sowas intensiv Zeit, wo du Fahrstunden machst, wo du Theorie machst und so weiter. Dann gibt es aber dazwischen sicherlich irgendeinen PR-Termin, da musst du dann kurz nach Shanghai und das machen oder das. also ich glaube, das ist auch rein terminlich wahrscheinlich nicht so ganz ohne. Und dann, wie du sagst, ne, kommt es natürlich auf die Notwendigkeit an. Im Normalfall wirst du geschuttelt oder du hast hier, nimmst ein Taxi, da nimmt dich sowieso dein Hitting-Partner, holt dich ab oder wie auch immer. Und auf deinem Privatgrundstück kannst du ja eh ohne Führerschein rumfahren und ja, mehr braucht man ja gar nicht.
Wohl dem, der ein Privatgrundstück hat, auf dem man mit seinem Auto herumfahren kann.
Ja, ich glaube, als Tennisprofi kriegt ja, man das schon hin.
Ja, ja.
Da kannst du schon den einen oder anderen Tank leerfahren wahrscheinlich.
Ja, ich möchte eine Lanze brechen übrigens für Jan-Leinhard Struff, die deutsche Nummer 2, weil Struffi hat im letzten Jahr ja den BMW gewonnen bei den gleichnamigen Open. Und Struffi ist, ich bin mir ziemlich sicher, mittlerweile zweifacher Vater. Struffi traue ich den Führerschein mit 18, traute ich ihm schon zu und ich versteuert sein Geld in Deutschland. Also Chapeau, Jan-Leinhard Struff. So, die Toten von Marno. Ich habe sie fertig gebinged.
Ja, wir,
auch die zweite Staffel.
Wir haken jetzt hier eins nach dem anderen ab, finde ich gut.
Ja, ja.
Ich auch. Ich bin tatsächlich auch mit der zweiten Staffel durch. Habe in der Zwischenzeit Nachricht bekommen von Runner Tobi, der dem einen oder anderen vielleicht unter diesem Namen auch bekannt ist, der mir geschrieben hat, dass es, jetzt möchte ich dann natürlich nicht falsch zitieren, die Toten von Mano ist eine klare Empfehlung, Staffel 1, aber, und dann traut er mir zu, das mathematische Zeichen größer richtig zu deuten, Staffel 2. Nein. Er sieht also die Staffel 1 als besser als Staffel 2. Wie ist das Verdikt des Herrn Hulber?
Ich finde, dass bei Staffel 2 dieses... Also wir müssen das, ich muss das jetzt so formulieren, dass man sich die Serie trotzdem noch anschauen kann. Aber ich finde, dass bei Staffel 2 dieses Verweben der verschiedenen Zeitebenen fucking brilliant ist. Und deshalb hat mir Staffel 2 besser gefallen. Ich habe dir ja gesagt, ich finde den Abfall innerhalb der Schauspieler, bei allem Respekt vor diesem sehr, sehr schwierigen Beruf, finde ich dann schon, ja,
eklatant.
Typisch, typisch deutschsprachig, yes. Da nehme ich die Österreicher mit rein und auch die deutschsprachigen Schweizer. Also ich finde die weibliche Hauptdarstellerin fantastisch. Den männlichen, ja, das ist jetzt weniger, aber irgendwie, der nimmt man diese Traurigkeit auch komplett ab, finde ich. Ich kann auch mit dem männlichen Hauptdarsteller, ist okay. Ich finde auch das Drehbuch, das einfach mal auch berücksichtigt, was wir vielleicht auch berücksichtigen sollen, aber sonst dieses Motto, aber sonst der Podcast würde darunter leiden, wenn wir einfach mal die Fresse halten. Aber bei so einem Krimi finde ich es gut, wenn man einfach auch nochmal 3 Minuten nebeneinander sitzt und nichts sagt. Und ich finde schon, dass das Drehbuch gut ist, die Dialoge sind gut, aber es fällt dann, finde ich, in der ersten Staffel noch krasser ab, dass das Niveau der Schauspieler von diesen beiden, also zum Beispiel dieser Herr mit Hut, ja, wenn du verstehst, was ich meine, also ganz furchtbar schlecht gespielt. Also klischeehaft, das ist für mich der Alte mit Stefan Derrick, das passt, so wie der spielt, das passt in jene Zeit. Aber so, also ich hoffe, dass sich niemand so verhält, der nach 2010 noch gelebt hat.
Ja, aber dann nimmst du ihm ja die Rolle ab.
Nein, nehme ich nicht. Das ist einfach, das ist over the top. Und zwar so weit over the top, dass man schon fast wieder unten rauskommt. Es ist, das ist zum Beispiel nicht gut. Aber ich sage auch, Sehempfehlung. Kann man und soll man machen. Finde also ich auch.
Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, deine Kritik an den Schauspielern. Ich fand
ja, nicht
das,
an allen, nicht an allen.
Nein, aber dieser Abfall, die einen sehr gut, die anderen sehr schlecht. Ich habe das, vielleicht schaue ich auch nicht so kritisch, ich weiß es nicht. Aber ich hab mich grundsätzlich schon sehr reingesteigert in diese Serie. Ich war dann immer, auch wenn die Cliffhanger jetzt nicht so auffällig, mit dem Vorschlaghammer montiert sind oder so. Aber trotzdem funktionieren sie, dass man immer denkt, ich muss eigentlich die nächste Folge gucken. Und wenn man aber dann nicht mehr weiter Fernsehen schauen darf, dann kann man es gar nicht erwarten, wann man wieder vor die Glotze darf, um da weiter zu gucken. Ich war da schon sehr gefesselt von beiden. Ich fand auch die Montage, gerade in der zweiten Staffel, streckenweise eben auch in einer Location als Brilliant. Die Ermittler, also die Ermittler 2,
ja, ja.
Zum ersten Mal in dem Wohnhaus des männlichen Ermittlers 1 waren und dann eben mit so einem Schwenk dann die Zeitebene gewechselt wird und sowas. Das ist schon richtig toll gemacht und jetzt auch nicht immer so, dass man mit dem Finger drauf zeigt, hey, guck mal, das habe ich jetzt toll gemacht, sondern es läuft wirklich super gut rein. Und deswegen habe ich das sehr gerne gesehen. Natürlich ist die Geschichte in der ersten Staffel deutlich griffiger und deutlich was, wo man sich rein steigern, rein beschäftigen will, als in Staffel 2, die natürlich fast schon unerträglich ist in dieser einen Szene, wo das kleine Mädchen auf der Couch sitzt und dann den Sekt angeboten bekommt und so.
Das ist
völlig unerträglich, aber das ist so. Und das gehört dann da eben auch dazu. Also ich würde mich schon in die Reihe einreihen wollen, die da sagt, wir brauchen eine Staffel 3.
Nein, da reihe ich mich überhaupt nicht an. Wie glaubwürdig wäre das denn, wenn die Ermittlerin plötzlich wieder da wäre, wie aus dem Nichts, ja?
Aber ja, Moment, warum? Es gab ja in der Staffel 1 andere Ermittler als in der Staffel 2, dann könnte es in der Staffel 3 ja wieder andere Ermittler. Ja,
okay, also quasi das True Detective Phänomen,
ja, genau.
Wo in jeder Staffel ein anderes Paar. Okay. Ja. Meinetwegen. Ja, also ich fand in der zweiten, diese eine von dir beschriebene Szene, ich konnte nicht schlafen danach, weil es so grauslich ist. Einfach nur der Gedanke, den man dann weiterspinnt. Aber ich fand ein paar Dinge in Staffel 2 dann auch ein bisschen weit hergeholt. Ja, zu viel Zufälle, die dann zusammenspielen mussten. Aber insgesamt fand ich gerade, was das Filmerische angeht, eben gerade diese Zeitsprünge, ich fand es gut und ich fand die zweite um einen Hauch besser, vor allen Dingen auch, weil ich vergessen habe, worum es bei der ersten eigentlich gegangen ist. Ich versuche das jetzt zusammenzubringen. Worum ging es da eigentlich?
Können wir das sagen, ohne es zu spoilern?
Moment. Ich überlege gerade.
Eigentlich würde man es spoilern, wenn man es auflöst. Zumindest so, es wird ja erst klar im letzten Drittel, würde ich sagen.
Ach so, okay. Nein, dann jetzt kommt es mir, jetzt fällt es mir wieder wie Schuppen von den Augen. Okay, ich weiß wieder. Ja. Aber man sieht, ich schaue einfach zu viele Serien, weil ich schon vergessen habe, wie es ist.
Wahrscheinlich.
Kurzer Kurzpass heute.
Hast du Beckenbauer, der letzte Kaiser?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Gedankenstrich zwischen
Nein, habe ich nicht gesehen. Schaue ich mir auch nicht an, weil was soll da jetzt noch Neues kommen? Ja?
Find's raus.
Ja, ich werde es rausfinden. So, heute ein sehr, sehr kurzer Kurzpass, Markus. Nenne die beiden direkten Aufsteiger. Heute beginnt die zweite Liga wieder am heutigen Freitag. Nenne die beiden direkten Aufsteiger in die erste Liga und lasse dich in 4 Monaten daran messen oder in 5?
Ha! Es ist ja tatsächlich ein mögliches Drama, das da kommen könnte, wenn bei allem Respekt Elversberg zum Beispiel zu den Aufsteigern gehören würde. Was würde das für die Bundesliga bedeuten? Die Aufsteiger. Sollen wir sagen, dass es der HSV jetzt schafft? Soll ich mich daran messen lassen? Jensen, unvorbereitet natürlich,
ja, ich weiß.
Ich jetzt mich hier auf irgendwas festlegen soll.
Also ich hätte natürlich nichts dagegen, dass der 1. FC Köln aufsteigt. Ich glaube, die haben auch möglicherweise, ich weiß nicht, wenn sie noch alle eingekauft haben oder noch einkaufen werden, jetzt wo sie wieder dürfen. Ich wünsche mir den HSV, den wünsche ich mir wirklich. Und ich wünsche mir Kaiserslautern. Die sind nicht so weit weg und wenn die einen Lauf bekommen, wäre es mal wieder lässig, zumindest ein Jahr Erstliga-Fußball am Betzenberg zu haben. Ich glaube, es wird Köln und lass es Köln und Düsseldorf sein.
Düsseldorf muss ich natürlich sagen, weil sonst mein Management mir den Satz kürzt. Entsprechend müsste man Düsseldorf nennen. Die sind ja, wenn du Kaiserslautern nimmst, sind die ja sogar rein, zumindest torverhältnismäßig, ein bisschen dichter dran. Also ich sage, Köln schafft es. Achtung, Dark Horse, Magdeburg.
Mit Christian Titz.
Und der HSV kommt in die Relegation.
Und spielt dort gegen St. Pauli.
Was das dann bedeutet, muss man sehen. Man kann sagen, was man will. Und eigentlich,
man liegt immer falsch.
Oder ja, richtig. Eigentlich tatsächlich, ich glaube aber, unter Kaiserslautern wird sich keiner da mehr oben einmischen. Aber im Grunde von den ersten, ja, das sind ja dann tatsächlich 9. Also die erste Hälfte der Tabelle kannst du fast jeden nennen und wirst wahrscheinlich am Ende gar nicht so weit wegliegen. Also
gerade.
Ja, es ist ja so. Was willst du von mir hören? Gerade in dieser zweiten Liga, wo sich dann doch immer das entwickelt, dass je näher das Ende der Saison kommt, desto weniger punkten die dann ganz oben und warten quasi nur drauf, dass sie eingeholt werden und so. Das wird normalerweise, verdichtet sich das ja dann alles, bis es dann 3-4 Spieltage vor Schluss ein klares Bild gibt. Aber wie will man das denn vorhersagen?
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.